aus den letzten 3 Monaten 1000 Beispiele, Wanderschuhe für meine Kinder und sonstiges. Ich gehe in den Laden, gibt es nur 2 Stück in der Größe meines Sohnes. Ja? Wenn ich wüsste, ich kann das halt vorsuchen, von mir aus auf Amazon, suche ich mir die, die ihr haben will, und dann schaue ich, wo gibt es die eigentlich in der Stadt, und fahre hin und probiere die mit ihm an und check aus und zahle in dem Laden, würde ich sofort machen. Aber dafür müssten die halt, und nicht nur unser Service, es gibt viele coole Services, die dann möglich werden. Die müssen sich einmal organisieren und diese Local Inventory aufbauen.
Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast in der Podcast-Reihe Retail Forum, Trendforum Retail Akademie. Wir befassen uns im Moment in einer Reihe mit Startups, die durch Plug and Play unterstützt werden, wo das Plug and Play Netzwerk sich investiert hat. Das sind 5 Startups, die wir vorstellen, alle aus dem Retail-Bereich, aus dem Handelsbereich. Und heute freue ich mich ganz besonders, dass wir die Anna Lukasson kennenlernen, die das Unternehmen Nyris gegründet hat. Was Nyris genau macht und was mit Nyris auf sich hat, wie sehr das mit dem Retail verknüpft ist, mit dem stationären Handel auch verknüpft ist, erfahren wir gleich. Ich möchte euch einladen, unseren Themen zu folgen. Wenn ihr die Themen, die wir hier im Podcast haben, interessant findet, einfach kurz auf den Abo-Button geklickt, und so bekommt ihr dann jede Woche Donnerstagmorgens das News-Update aus der Trendforum Retail Akademie. Und ich freue mich ganz besonders, wenn ihr dann auch mit uns in den Dialog geht. Denn es gibt immer Fragen und die könnt ihr am besten bei uns stellen. Ich freue mich, dass der Daniel auch wieder mit an Bord ist. Daniel Schnöd, unser Initiator des Trendforum Retail. Daniel, wie geht's dir heute?
Also, die Anna ist unser heutiger letzter Podcast, den wir durchführen. Und ich freue mich auf jeden Fall, wenn du einfach mal erklärst, was du wirklich Genaues machst. Und wir werden dann schon sehen, weil der Markus, der hat schon die spezifischen Fragen zu eurem Produkt, und ich kümmere mich dann immer so ein bisschen um die Retailer und Ladenbauer. Das sind ja Handwerker und Einzelhandelnde.
Anna, wir haben vorher darüber gesprochen, was unsere Ziele heute sind, und das erste Ziel ist die Vorstellung deiner Person. Du kannst nämlich deine Person jetzt pitchen. 2 Minuten lang. Wer bist du? Warum bist du Unternehmensgründerin? Und was beflügelt dich jeden Tag wieder, die Welt zu verändern?
Ja, sehr gern. Besten Dank, Markus, und besten Dank, Daniel. Ja, ich bin Jana, bin Gründerin von Nyris, habe 2015 Nyris gemeinsam mit meinem Bruder gegründet. Und eigentlich, weil er gesagt hatte, dass ich als BCG-Partner eine sehr langweilige Zukunft vor mir hätte und auch jetzt schon so total spießig wäre, insofern sollte ich mal was Cooles machen. Und da mein Bruder öfter gute Ideen hat, habe ich gesagt, wieso denn nicht mal diese folgen? Und habe es dann gemacht. Ich habe vorher schon ein paar Sachen versucht zu gründen oder auch gegründet, unter anderem eine Kita, weil ich keinen Kita-Platz gefunden habe für meinen älteren Sohn. Und das hat wunderbar geklappt, obwohl alle gesagt haben, dass das niemals klappen wird. Deswegen war ich schon so ein bisschen angesteckt. Ja, bin Ingenieurin vom Hintergrund, habe in der Automatisierungstechnik promoviert. Insofern eigentlich nicht ganz so weit weg was ich heute mache, aber ziemlich weit weg von dem, was ich zwischendurch gemacht habe. Und das, was mich jeden Tag beflügelt, ist, glaube ich, das selbstbestimmt sein. Also man hat als Gründer auch Chefs, ja, die Investoren sind ja eine Art Menschen, die einem auch was zu sagen haben. Aber man ist doch sehr selbstbestimmt und kann an Sachen arbeiten, die einen interessieren, wo man selber davon überzeugt ist, dass sie einen kleinen Teil der Welt nach vorne bringen. Und das beflügelt mich jeden Tag.
Super gut. Ich bin jetzt ganz gespannt, was ihr euch als Gründer überlegt habt, um die Welt ein bisschen nach vorne zu bringen, wie du sagst. Du hast jetzt nach den ersten 2 Minuten nochmal 5 Minuten Zeit, euer Produkt vorzustellen. Und mich interessiert auch immer ganz besonders, was war so der erste Impuls, die erste Idee? Ich möchte jetzt genau das verändern, weil ich weiß, da ist jetzt gerade so ein Leck, und dann entwickelt sich ja so ein Produkt auch. Ne? Vielleicht kannst du damit ja anfangen, und dann bin ich ganz gespannt, wer eure Kunden sind und was ihr mit dem Produkt jetzt gerade in der Welt verändert.
Sehr gern. So, Nyrus ist eine visuelle Suchmaschine. Wir sind auch genau das, eine Suchmaschine. Wir suchen nur nicht mit Text, sondern mit Bildern. Und dadurch machen wir die Kommunikation deutlich effizienter. Und wir sagen auch immer natürlicher, weil die Kommunikation zwischen uns Menschen ist auch sehr natürlich. Ich schaue euch gerade an, dich Markus und dich Daniel, und weiß, dass es dem Daniel nicht mehr so gut geht heute, weil er genervt ist von dem letzten Podcast. Und da muss er mir nicht viel erzählen und vor allem nicht tippen. Ja, ich sehe es halt direkt. Und das ist ein großer Teil der Kommunikation, die zwischen uns Menschen passiert. Und wir möchten diesen Teil Maschinen beibringen. Also wir möchten die Kommunikation zwischen Maschinen und zwischen Maschine und Mensch visuell gestalten oder durch visuelle Inhalte ergänzen und dadurch effizienter gestalten. Und was hat Retailer davon und wie kam so die zündende Idee? Wie haben wir damit angefangen? Das hat tatsächlich auch im Retail angefangen. Wir arbeiten mittlerweile auch viel für den Maschinenbau, aber im Retail sind unsere Wurzeln. Das kam dadurch, dass mein Bruder bei Amazon sehr lange tätig war, der hat quasi Amazon Deutschland mit aufgebaut und hatte da die Vision, einen Checkout zu bauen, der in 20 Sekunden ein Produkt auscheckt. Das ist ja so der typisch männliche Traum. Ich will was, ich kriege das und ich kann es auschecken und nach 20 Sekunden bin ich durch mit Shoppen. Ne? Das dauert nicht so lange wie bei den Mädels. So, und dann haben wir damit angefangen und festgestellt, dass es nicht geht, weil die Suche nach dem Produkt schon deutlich länger dauert als der Checkout und das auch der längste Schritt war. Also alles, was wir versucht haben, der längste Schritt war tatsächlich die Suche. Und dann haben wir gesagt, okay, wir müssen die Suche optimieren und mit Text geht es nicht mehr, also müssen wir ganz anders denken. Und dann habe ich mich an meine Disse erinnert, wo ich Bilderkennung gemacht habe und habe gesagt, lass uns das mal versuchen. Lass uns schauen, ob man nicht einfach nur snap and get, ob das nicht funktioniert mittlerweile. Ja, und dann haben wir nach Text gesucht, die das können, so wie mein Bruder es vorgegeben hatte, bis zu 500 Millionen Produkte in weniger als einer Sekunde und für quasi kostet nichts. So, das haben wir nicht gefunden am Markt und dann haben wir es selber gebaut.
Abgefahren. Dann habt ihr es selber gebaut. Ich meine, gut, du hast den Background Ingenieurswesen, dein Bruder kommt aus dem Online-Geschäft, aber dann eine Suchmaschine, eine Plattform selber zu bauen, da bedarf es wahrscheinlich noch viel, viel mehr an Ideen und Expertise. Wie seid ihr da vorgegangen?
Ja, das war in der Tat auch, also viel hing auch wirklich damit zusammen, an sich zu glauben. Wir haben natürlich zuallererst ein Team gesucht, das war schon nicht einfach, haben dann halt die vier ersten Jungs, die auch echt guten Job gemacht haben, zusammen gehabt und dann haben wir zu sechst da dran gesessen und ich habe da meistens gechallenged und habe denen nicht geglaubt, dass die es hinkriegen und dann haben sie gesagt, gib uns 2 Wochen und dann kommen wir zurück und dann zeigen wir es dir und dann kamen die halt mit etwas, wo ich dachte, ey wow, ja, das funktioniert noch nicht, aber vom Konzept her ist das halt unendlich skalierbar, nicht so wie all die anderen Produkte, die wir am Markt gesehen haben. Ja, und dann kam ich mit einer neuen Challenge. Ich habe gesagt, ja, aber das und das könnt ihr noch nicht. Und dann haben sie wieder gesagt, dann gib uns 2 Wochen. Und so ging das Schritt für Schritt weiter. Und ja, mittlerweile sind wir ziemlich groß, beantworten Anfragen aus über 50 Ländern, haben sehr, sehr große Namen im Markt, in Tests outperformed, wo wir uns am Anfang auch gefragt haben, wie geht das? Wie können wir IBM outperformen und AWS und Google Lens und Co. Aber ja, wir haben es geschafft.
Mega cool, ja, ich merke schon, da hängt halt eben ganz, ganz viel Herzblut, aber auch echt harte Arbeit drin. Wie geht man da vor, wenn man sagt, ich habe mich jetzt dafür entschieden, wir machen das jetzt und dann geht es ja, dann kommt jetzt erstmal das, ja, wir machen jetzt. Und dann kam irgendwann Plug and Play mit rein, wahrscheinlich auch andere Investoren, denen man dann immer noch mal beweisen musste, dass man es wirklich kann. Wie habt ihr euch da geschlagen und was sind vielleicht da auch Tipps für Gründer? Wie macht man das? Wie besteht man die Challenge der Produktentwicklung genauso gut wie die Challenge, alle auch am Leben zu erhalten?
Also das Wichtigste und das wäre mein größter Tipp und das hätte ich wahrscheinlich noch früher gemacht, wenn ich bei der nächsten Gründung, ist wirklich rauszugehen und auf Kunden zuzugehen und die ersten Kunden zu gewinnen. Das hat bei uns dazu geführt, auch dass wir das Produkt deutlich verändert haben und eigentlich die Ursprungsidee ja auch aufgegeben haben. Und das hat uns auch extrem geholfen und wir hatten halt ein paar erste Kunden, Lidl war einer der allerersten Kunden bei uns, die uns auch extrem geholfen haben, also wo wir bis heute dankbar sind, dass die uns da auch sich so geöffnet haben uns gegenüber und uns da so mitgenommen haben. Und das ist extrem wichtig. Also da halt nicht am Markt vorbei zu entwickeln, sondern wirklich den Kunden mitnehmen, zu fragen, was brauchst du, was ist eigentlich dein Problem, wo verlierst du viel Zeit, was nervt dich, wie reagieren die Kunden darauf und wie können wir dir helfen?
Kannst du mir die Szenarien nochmal aufzeigen? Welche Nutzungsszenarien eurer Suchmaschine gibt es?
Genau. Das Erste, was man so denkt, wenn man Visual Search mittlerweile hört, das ist jetzt nicht mehr so unbekannt wie vor 5 Jahren, ist halt wirklich die Suche nach einem Produkt mit einem Bild. Heißt, ich sehe etwas auf Instagram, das gefällt mir, ich lade das Bild hoch bei einem Händler, der die Suche mittlerweile integriert hatte und suche halt in dem Portfolio des Händlers nach dem gleichen Produkt oder nach einem ähnlichen Produkt. Ne? Kann es halt auch sein, das haben wir bei vielen unseren Kunden gesehen, dass die Kunden dann das gleiche Produkt nicht finden, aber feststellen, dass es ein ähnliches Produkt für ein Zehntel des Preises gibt und das dann kaufen. Also das ist so das, was jeder im Kopf hat. Das, wo wir die meisten Anfragen bisher erhalten, ist tatsächlich noch die Recommendation, und zwar die Empfehlung. Also ich suche nach einem roten T-Shirt und der Händler zeigt mir alle ähnlichen Shirts in der Kategorie an, und zwar die wirklich optisch ähnlich sind, oder Bikinis oder Schuhe, Taschen, sonstiges, ja. Und das Dritte ist das ganze Thema Social Media, Einbindung von Social Media. Also ich bleibe jetzt beim Handel und gehe nicht auf Industrie ein. Die Einbindung von Social Media und die Integration von Social Media Content in dem eigenen Online-Shop, da arbeiten wir mit einem Partner, mit Photos Lab aus Spanien zusammen. Und da sehe ich auch extrem viel Potenzial, dass man Kunden abholt mit User-Generated Content, also mit etwas, wo die sich viel schneller wiederfinden. Und da helfen wir halt, diesen User-Generated Content richtig zu annotieren, sodass da nicht manuell die Links zugeordnet werden müssen, sondern automatisch zugeordnet werden.
Absoluter Need, also gerade wenn man sich anschaut, Instagram, wie viel Bilder in der Sekunde da hochgeladen werden, wenn man die halt eben wirklich alle durchsortieren kann und gleich halt eben die Produkte hinterlegen kann, da macht auch das ganze Thema Micro-Influencer sehr, sehr viel mehr Sinn, die halt eben in spezifischen Zielgruppen unterwegs sind, da muss man nicht immer groß mit der Gießkanne durchgehen, das ist total spannend. Mich würde interessieren, was sind die Needs aus dem stationären Handel, den ihr auch erfüllen könnt mit eurer Technologie? Weil ist natürlich die einfachste Brücke digital zu digital, ne? Also digital zum Digital-Shop. Ja. Aber was könnt ihr dem stationären Handel vielleicht auch bieten? Was ist da vielleicht InfoSem?
Ja. Ja, also beim stationären Handel haben wir auch so erste Pilotprojekte, die wir gemacht haben, wo wir auch helfen, da wo Visuelles verarbeitet wird, zu ordnen. Das allererste ist an der Kasse. Das kennt auch jeder von uns. Wir kommen mit einem Artikel an und der Barcode ist nicht mehr dran oder Verpackung ist weg oder es ist Obst, das nicht abgewogen wurde. Es ist halt irgendein Teil, wo die Kassiererin eigentlich eine Nummer im Kopf haben müsste, die sie oft nicht hat. Und dann fängt sie an zu suchen. Ja, welcher Artikel ist das eigentlich? Welche Nummer ist das? Da können wir helfen, den Artikel dann zu fotografieren und dadurch dann zu erkennen, welcher Artikel das ist und das übertragen zu können. Wir arbeiten auch daran, einen Self-Checkout darzustellen, wo allerdings nicht nur unsere Tech zugute kommt, sondern auch einer Sensor-Fusion-Technologie zustande kommt. Der Traum halt, dass man wirklich alles in den Einkaufswagen packt und dann wie bei Amazon Go rausgeht, aber eben nicht mit 3 Teilen in der Hand, was bei Amazon Go möglich ist, sondern mit so einem Metrowagen, ja, der vollgepackt ist. Da sind Themen, die ich auch super spannend finde. Und wir helfen auch dem stationären Handel, gerade im B2B-Bereich, den Luigi um die Ecke, der sein Restaurant führt, zu beliefern. Ja, der dann halt, die sind halt sehr schwer dazu zu kriegen, online einzukaufen, weil dann sagen sie so, da muss ich Laptop hochfahren, da ist alles, suchen alles umständlich. Ne? Dann rufe ich an und dann kriege ich das. Also die telefonieren viel oder schicken einen Fax, ja, was halt sehr umständlich ist. Und die davon aber zu überzeugen, dass sie einmal kurz einen Snap machen mit ihrem Handy, ja, was die schon irgendwie immer in der Tasche haben und nicht, und der Computer ist halt irgendwie weit weg für die, ne? Der ist nicht da. Also ein Foto zu machen mit einem Handy und dann die Artikel zu fotografieren, die ausgehen, die Pasta, die schon fast alle ist und Ketchup und so weiter und das dann zur Bestellung abzugeben, das ist für die auch eine einfachere Brücke, als wirklich sich komplett zu online zu bewegen. Und da helfen wir auch mit.
Ah, das ist cool, ja. Da bin ich noch gar nicht drauf gekommen jetzt. Also das sind wirklich so Möglichkeiten, die sich dann ergeben, wenn man halt so einen guten Algorithmus hat, so eine gute Möglichkeit der Suche hat. Aber es geht ja auch immer um den Input, ne? Also wie aufwendig ist das, auch in der Suchmaschine was zu vertaggen, was zu programmieren, etwas neu zu gestalten, eine neue Tech-Cloud, glaube ich, sagt man dann vielleicht auch dazu, dann zu etablieren.
Also wir haben eine vortrainierte Engine, die wir sagen, ist down to features trainiert. Also sie ist nicht darauf trainiert, Schuhe, Taschen und Ersatzteile zu erkennen, sondern sie ist darauf trainiert, kleine Schatten, kleine Kreise, Einbuchtungen, so bestimmte Charakteristika im Bild zu erkennen. Und ich nehme ich ein Beispiel, zum Beispiel so kleine glänzende Oberfläche, die kann halt an meinem Ring sichtbar sein, also im Schmuck, und kann an einem Ersatzteil sichtbar sein. Ja, und die Engine hat gelernt, sich auf diese Features zu konzentrieren, also diese kleinen Charakteristika zu erkennen. Und dadurch können wir in den meisten Fällen, das ist nicht immer der Fall, gerade im Ersatzteilbereich ist das nicht immer so, weil die doch sehr, da ist die Varianz einfach immens, aber im Standard E-Commerce-Bereich, also alles, was B2C-Produkte sind, laden wir die Bilder hoch. Also wir brauchen immer ein Set an Bildern, so 3 pro Produkt sind gut, ja, 5 sind noch besser. Wir können auch mit einem starten, aber so 3 bis 5 sind gut pro Produkt, und das laden wir hoch mit 100 Bildern pro Sekunde, indizieren wir das, und dann sind wir ready to go. Also wir müssen nicht trainieren. Das ist ein Riesenvorteil unserer Technologie.
Dann geht es immer darum, wie verdient man Geld? Das ist ja auch eine ganz wichtige Geschichte. Wir wissen alle, ja, Subscription ist das, was man machen muss. Software as a Service ist das, was man machen muss. Was macht ihr?
Genau, also wir haben tatsächlich ein Software-as-a-Service-Lizenzmodell, was aber nicht userabhängig ist. Also wir haben ein Modell, das abhängig ist davon, wie viele Daten der Kunde hochlädt und wie viele Anfragen er sendet. Und das Basismodell deckt auch eigentlich alles, was wir so an Anfragen für die erste Phase bekommen haben. Ja, das fängt bei 4.950 Euro an im Monat, und damit kann der Kunde weltweit operieren. Er kann alle Mitarbeiter, wenn er halt einen Mitarbeiter-Case hat, kann er alle Mitarbeiter damit ausstatten, und es ist egal, wie viele User dahinter stecken. Ja, also wenn das ein Index ist, dann kann er halt weltweit damit starten. Genau, damit starten wir. Die Lizenzen sind dann halt für die Dauer der Nutzung, gelten sie, und genau, wir kümmern uns immer schön darum, dass es unendlich weitergeht.
Das ist klar. Wo liegen die Daten? Wie habt ihr euch da committed? Also habt ihr dann in den einzelnen Kontinentalmärkten eure Server, oder sind die in Deutschland gehostet?
Wir haben momentan noch alle Daten in Deutschland, jetzt aktuell noch verteilt auf 2 Hoster, haben jetzt Anfang des Jahres angefangen, alles umzulegen zu Cloud & Heat. Cloud & Heat ist ein deutsches Unternehmen aus Dresden, das nicht nur eine extrem, also techie-mäßig eine extrem coole Cloud anbietet, sondern auch eine sehr nachhaltige Cloud, weil das ist, so viel ich weiß, die einzige, die wassergekühlte Rechenzentren hat. Und Wasser nimmt halt mehr Energie auf, also es kann Luftkühlung niemals schlagen. Da kann Google noch so lange hin und her algorithmieren, das schafft es nicht. Und da waren wir halt sehr, sehr überzeugt davon. Das hat uns super gefallen, und wir sind noch nicht komplett umgezogen auf Cloud & Heat, aber das ist für dieses Jahr geplant. Also peu à peu ziehen wir dann komplett auf Cloud & Heat. Und die haben ein Rechenzentrum in Frankfurt, direkt am Knoten, da wo man es braucht. Und damit können wir zurzeit noch ziemlich gut wirklich alle unsere Kunden weltweit abdecken. Wir haben so eine Verschiebungszeit zwischen Europa und USA von 300 Millisekunden und auch nach Asien hin. Und für nächstes Jahr planen wir auch mit Cloud & Heat, dass wir dann in eine deren Partnerrechenzentren an der Ostküste in den USA und in Japan uns einnisten, sodass wir diese 300 Millisekunden auch weg haben.
Boah, mega. Das ist echt krass, was ihr tut. Und auch eine richtig gute Entwicklung, die ihr hinlegt. Wie wichtig waren die Investments, die ihr bekommen habt? Also zum Beispiel auch vom Plug and Play. Seid ihr recht früh reingegangen in die ersten Investmentrunden, oder habt ihr euch da dann doch eher ein bisschen mehr Zeit gelassen und seid in etwas weitergehende Stages reingegangen? Also wirklich early, oder
Na, die erste Runde haben wir wirklich komplett am Anfang gemacht. Also wir haben 6 Monate schon entwickelt und so einen Prototypen gehabt. Und mit dem Prototypen sind wir auf Investorensuche und haben dann auch direkt geclosed. Und da war ganz witzig, Jochen Engert, der Chef von Flixbus, war früher mein Praktikant bei meinem vorherigen Unternehmen und ist jetzt mein Investor. Also auch nochmal ein Tipp an alle, immer gut Praktikanten behandeln, lohnt sich immer. Und ja, und dann hatten wir die Runde ziemlich schnell zusammen. Das war sehr cool. Also die erste war 500.000, 550.000 damals und haben ja drauf dann die Millionen geraced und dann ging das so weiter. Also haben jetzt, ich würde schon sagen, relativ, jetzt nicht super früh, nicht vor dem Start, aber relativ früh angefangen, würde ich auch jedem raten. Also es gibt, danach wird es schwierig. Ne? Also wir sind jetzt in einer Phase, wo es Geld, also wo es nicht so einfach ist, in Deutschland Geld zu racen. Aber so die erste Phase, da gibt es wirklich viele Netzwerke, viele Business Angels, die ich auch echt extrem cool finde. Die investieren ja aus ihrem Netto, was sie alles schon versteuert haben, in Startups und unterstützen die und auch unsere Business Angels, die könnte ich jeden Tag knutschen. Ja, also da sind wir sehr, sehr dankbar, dass die uns bis heute auch immer den Rücken heil, den Rücken frei halten, den Rücken stark halten und stärken.
Den Rücken stärken und den Rücken frei halten, das sind die beiden Themen. Genau, und ich meine, ja, über das Investmentgeschäft in Deutschland könnte man noch einen ganz eigenen Podcast machen, wie schwierig das ist, halt eben hier wirklich Geld auch in Unternehmen zu stecken. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Was ich jetzt noch interessant finde, ist, was ist eure Vision? Also viele sagen, ja, wieso, der irgendwann der Exit. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass bei dir wirklich so viel Unternehmergeist und auch so viel Produktvertrauen drin ist, dass du das wahrscheinlich vielleicht ein bisschen anders siehst.
Ja, Exit ist leider ein Versprechen, das man den Investoren gegenüber gibt. Auch den Business Angels, die können sonst nicht in andere Startups investieren. Deswegen ist das auch bei uns das Ziel. Das können, also wir sind jetzt zu 50% ungefähr durch Investoren finanziert. Also 50% von Naris halten Investoren und die haben alle das gleiche Interesse. Die sehen ganz klar den Exit. Wir haben ganz coole Investoren, also ganz coolen VC, E-Capital aus Münster, die deutlich längere Fondszeiten haben und uns deutlich länger Zeit lassen. Und es ist halt klar, es ist schon, wenn man das Baby aufbaut und es läuft und man spricht mit den Kunden, das ist das, was wir am liebsten tun, mit den Kunden reden und deren Probleme irgendwie fassen und versuchen, denen zu helfen. Das will man eigentlich nicht aufgeben, wenn man was gefunden hatte, was einem richtig Spaß macht. Insofern hoffe ich, dass es noch ein bisschen dauert. Ja.
Und ich habe noch eine Sache, die mich da noch ganz besonders auch interessiert, einfach vom Ding her, wenn man die, also wenn man einen Slot bei euch hat mit seiner Klamotte, dann sind wir im Fashion-Bereich unterwegs und dieses Empfehlungsmanagement, von dem du gesprochen hast, wenn man da dann halt eben diesen Punkt hat und darüber mehr abverkauft, habt ihr da schon erste Erfahrungen gesammelt mit Kunden, wie hoch da Conversion Rates sind, wie oft man dann in similar Products kommt und wie hoch dann halt auch wirklich die Abschlussrate des Verkaufs ist?
Ja, das, wir haben eine Case Study mit Juvelo zum Beispiel gemacht. Das ist ein Schmuckverkäufer. Und da haben wir in der Testgruppe wirklich einen sehr sauberen Test gemacht, wo wir es wirklich vergleichen konnten. Und da haben wir in der Testgruppe 25% Revenue Uplift gehabt mit den Recommendations. Das war ziemlich cool. Wow. Wir sind auch immer noch ein sehr glücklicher Kunde.
Das ist amazing. Echt gut. Daniel, ich würde dich mal kurz in unsere Runde mit reinholen. Du hast, glaube ich, mitbekommen, dass halt eben hier natürlich auf der einen Seite etwas sehr Disruptives schlummert oder schon in der Welt ist, was den stationären Handel nicht wirklich begeistern wird. Aber es gibt auch Services, die den stationären Handel weiterbringen können. Wie siehst du das Ganze?
Na, ich bin erstmal von den ganzen Ausführungen geflasht. Also dem zu folgen, war schon anstrengend. Aber das ein oder andere Mal fallen mir dann doch immer wieder Fragen ein, die ich dann eben auch für die Audience stellen möchte. Jetzt einfach mal vom Verständnis für mich, wenn ich auf Pinterest gehe und ich klicke da ein Bild an, dann kommen direkt 500 vergleichbare Bilder. Okay? Und ähnlich würdet ihr ja auch funktionieren. Also wenn ich jetzt irgendwo ein Kleid sehe, ich fotografiere das, da würde es tatsächlich mir dann auch das Angebot direkt dann hier im Umkreis widerspiegeln. Das wäre möglich?
Also wir arbeiten immer B2B. Heißt, wenn Lidl zum Beispiel ein Kunde von uns ist, dann arbeiten wir im Auftrag von Lidl, sind in einer Applikation des Händlers eingebaut und zeigen dann auch nur die Produkte des Händlers an. Also wir zeigen dann nicht alles, was verfügbar ist, sondern nur das, was der Händler möchte. Und meistens möchten sie nur ihre eigenen Produkte abbilden. Aber umgekehrt funktioniert das. Wir können dann ein Konkurrenzprodukt fotografieren und das das meist ähnliche Produkt unseres Kunden zurückspiegelt.
Wenn ich jetzt aber so ein kleinerer Einzelhändler bin oder ich bin eine Stadtinitiative, also wir werden auch das Gespräch haben, beispielsweise mit Kauflokalen, die in München sitzen und jetzt auch entsprechend expandieren wollen in andere Städte. Und hier haben ja die Einzelhändler eigentlich das Bestreben, dass die Leute in den Laden kommen. Also sie wollen im Prinzip Click and Collect an oder Reserve and Collect anbieten. Click and Reserve. Könnte man über solche Plattformen auch arbeiten? Das heißt also, dass ich als Endkunde Nyrus hätte und ich sehe irgendwo ein Produkt, in München läuft irgendjemand rum, Markus hat ein geiles T-Shirt an, sage ich, will ich auch haben, mache ein Foto davon und dann wird mir gesagt, geh zu Hirma.
Ja, genau. Also das würde funktionieren und das fände ich als Kunde sensationell, ehrlich gesagt. Ja, weil okay. ich habe bei T-Shirts jetzt häufig nicht so das Problem, aber so bei bestimmten SDS-Bohrern oder bestimmten Spielzeugen, die meine Kids haben wollen. Und dann muss ich halt, was weiß ich, am Nachmittag ist eine Kindergeburtstagsparty und ich brauche genau das Ding. Und dann renne ich zu Karstadt und zu Kaufhof und zu keine Ahnung wo. Und beim fünften Shop finde ich das. Was dafür notwendig ist, ist eine Local Inventory, ja. Also jede dieser kleinen Händler müsste sich darum kümmern, täglich seine Datenbank zu pflegen mit den Produkten, die er im Laden hat. Ja? Und das ist eigentlich alles. Und wenn sich eine Stadt wie München einmal irgendwie, also die Händler dieser Stadt oder eine Straße vielleicht auch nur, einmal organisieren würden, das aufzubauen, da wären so viele Themen gelöst. Und ich glaube auch sehr, sehr viele Menschen hätten auch wirklich Bock, in die Stadt zu fahren und danach zu schauen. Also ich habe aus den letzten 3 Monaten 1000 Beispiele, Wanderschuhe für meine Kinder und sonstiges. Ich gehe in den Laden, gibt es nur 2 Stück in der Größe meines Sohnes. Ja? Wenn ich wüsste, ich kann das halt vorsuchen, von mir aus auf Amazon suche ich mir die, die er haben will und dann schaue ich, wo gibt es die eigentlich in der Stadt und fahre hin und probiere die mit ihm an und check aus und zahle ihn im Laden, würde ich sofort machen. Aber dafür müssten die halt, und nicht nur unser Service, es gibt viele coole Services, die dann möglich werden. Die müssen sich einmal organisieren und diese Local Inventory aufbauen.
Dann, ich habe die Erfahrung gemacht, wenn du, wir haben auch schon Stadtplattformen aufgebaut. Ich habe einfach die Erfahrung gemacht, dass du mit den Einzelhändlern, also mit den klassischen KMU-Unternehmen, es ist unwahrscheinlich schwierig, eben, sag ich mal, diese Datenpflege sicherzustellen. Das ist irrsinnig schwierig. Ich hoffe einfach, dass dann eben über solche Plattformen wie Kauflokal tatsächlich solche Verknüpfungen entstehen können. Weil, also in München sind es, glaube ich, fast 200 Händler, die aktiv daran beteiligt sind. Und da sind eben auch die Großen mit dabei. Und die haben in der Regel noch eine ganz gute Datenbank. Gut, also es wird immer jemanden geben, der sagt, okay, ich brauche es nicht, ich will es nicht, ist mir zu anstrengend. Aber das ist nun mal...
Gibt es dann nicht so lange?
Nö, die werden auch sterben, so nach und nach. Weil ich finde es klasse. Ich sehe das, wie gesagt, wenn ich mich mit Pinterest beschäftige und suche, also wenn ich hier vergleichbare Sachen suche oder dann diese Empfehlung, das ist ja indirektes Empfehlen, ich selber bin davon auch begeistert und ich finde das eine super Lösung. Und hoffe, ich kann das live ausprobieren im Oktober.
Ja, was man halt, also wo wir auch helfen können, da hatten wir auch schon mal eine Anfrage zu, dem stationären Handel diese Datenbank aufzubauen. Ja, also es kann halt, ein Händler kann halt reingehen und sagen, okay, wir laden irgendeine Datenbank von allem, was wir glauben, die Händler haben. Also nehmen wir jetzt München als Ort und dann laden wir halt alle Schuhe, die momentan irgendwie all die Brands im Angebot haben und alle Taschen und alle Klamotten und sonstiges, ja. Und dann kann der Händler, wenn er halt noch keine Bilder hat und keine Datenbank, der geht einfach durch seinen Laden und fotografiert die einzelnen Teile. Wir erkennen, was es ist, laden die Artikelnummern hoch und so bauen sie halt die Datenbank peu à peu auf, ja. Und das, so eine Anfrage hatten wir schon mal. Also das wäre, ich bin überzeugt davon, dass damit Einkaufen in der Stadt, also grundsätzlich bin ich überzeugt davon, dass Einkaufen in der Stadt mehr Spaß macht als online und effizienter sein kann. Ja, also das, wenn man online anfängt zu shoppen, vergisst man oft die Zeit und sitzt eine Stunde da und denkt sich, okay, da wäre ich ja schon längst in der Stadt gewesen. Ja, also es ist nicht schneller und effizienter. Insofern da bin ich überzeugt, dass es mit coolen Lösungen und bisschen mehr Innovation, dass da vieles möglich ist.
Weil wir hatten uns auch mit Shoppingcentern unterhalten, also mit der Otto-Gruppe, die wollen ja auch hier diese Verknüpfung hinbekommen, ne? Also dass die Leute in die Mall kommen, weil sie eben wissen, eine Verfügbarkeit ist gewährleistet in den und den und den Läden. Also von daher, also eigentlich wissen es alle, sie müssen es nur machen. Ja. Ja, seid ihr eine perfekte Plattform.
Ja, und viele andere Lösungen, ne? Also was ich auch so total cool finde aktuell ist Live-Video-Shopping, finde ich auch super spannend, auch für so diese Malls, diese Zeiten nach Ladenschluss zu nutzen, ja, und da zu sagen, okay, der Laden ist jetzt geschlossen, es ist Samstag 20 Uhr oder 22 Uhr, aber wir nutzen jetzt für Live-Video-Shopping, um in der ganzen Welt den Kunden das Gefühl und diese Atmosphäre zu vermitteln, du kaufst jetzt gerade mitten in München in der Innencity ein, ja, und ich führe dich hier durch den Laden und zeige dir ein paar Sachen, finde ich auch total spannend.
Ist nicht wirklich meine Welt. Ich habe es ausprobiert bei Depot und so weiter. Das war mir dann doch ein bisschen zu abgefahren. Also.
Ja.
Anna, ich danke dir sehr für die Ausführung. Ich denke, wir sind heute recht gut vorangekommen, um dann auch zu erfahren, was eure Suchmaschine dem Handel auch Gutes tun kann, gerade das Datenbankmanagement, gerade die Verfügbarkeitsthemen, die aufgesetzt wurden und da auch dann halt eben die Expertise, die verfügbar ist bei euch. Ich denke, da werden mit Sicherheit einige, die uns jetzt gerade zuhören, nochmal auf euch zugehen und hier entsprechende Fragen stellen. Den ganzen Industriebereich, in dem ihr unterwegs seid, den haben wir noch gar nicht beleuchtet. Ich glaube, das würde jetzt auch viel zu weit führen. Aber ganz spannend, was ihr tut und ich merke, du bist halt eben wirklich Unternehmer mit Herz. Das macht total Spaß, mit dir da in den Dialog zu gehen. Wie sieht denn dein 5-Jahres-Plan aus? Was sind so deine Milestones, die du noch umsetzen möchtest? Ich habe schon gehört, Kinder hast du, Familie hast du, also da läuft schon alles. Was gibt es denn sonst für Milestones, die du dir gesetzt hast?
Also wir haben uns tatsächlich letztens im Team dazu unterhalten und klingt total klischeehaft, aber wir möchten es wirklich schaffen, hier eine Atmosphäre aufzubauen, in der jeder sein Bestes geben kann. Und so blöd es klingt, so schwierig ist es. Ja, also das Thema jeder sein Bestes geben können und geben wollen. Und ich glaube, wenn man das beides verknüpfen kann, hat man extrem viel gewonnen. Und da sind wir auch noch nicht. Ja. Und ich glaube, das wird mit jedem Mitarbeiter schwieriger. Und da achten wir aktuell, also setzen so ein paar Prozesse auf. Wir haben so Feedbackschleifen, die wir jetzt regelmäßig aufsetzen und möchten da halt sehr gerne genau in diese Richtung, dass jeder das Beste geben kann und will.
Ganz ein spannendes, aber auch echt nicht leicht zu lösendes Thema. Ich habe auch schon verschiedene Unternehmungen aufgesetzt oder war in verschiedenen Unternehmungen dann auch angestellt, wo es immer um Innovation geht und darum halt eben das Beste zu machen. Aber wenn die Kommunikation irgendwo einen Blocker drin hat, dann werden die Prozesse auf einmal ganz langsam und die Menschen sind enttäuscht von dem, obwohl die das Beste geben wollen. Aber wenn das nicht funktioniert, dann hat man keine Möglichkeit, das anders als menschlich hinzukriegen. Das sehe ich ganz genauso. Anna Lukasson von Nyris, ich danke dir sehr, sehr herzlich, dass du mit dabei warst und glaube dran, dass die Technologie, die ihr gebaut habt, auch weiterhin diese Relevanz habt und ich freue mich drauf, dass wir uns dann auch sehen auf dem Trendforum Retail in Frankfurt und da dann nochmal weiter ins Gespräch gehen können. Vielen Dank für deine Zeit.
Alles klar, vielen Dank euch für die Zuhörzeit und die vielen Ohren und für deine Fragen, Daniel.
Okay, Vielen Dank, dass ihr dabei wart bei unserem Podcast Trendforum Retail Akademie. Wenn ihr an den Themen interessiert seid, folgen uns total, wenn ihr ein Abo dalasst und dann uns auch weiterfolgt. Alle Informationen zu Nyriss und alle weitergehenden Themen, die wir besprochen haben in unserem Podcast, sind natürlich in den Shownotes verfügbar. Wenn ihr den Podcast auch audiovisuell sehen wollt, dann habt ihr die Möglichkeit im Trendforum Retail Akademie auf der Seite trendforum-retail.de hier als registrierter Benutzer dann auch das Video anzusehen, und dann seht ihr Anna, Daniel und Markus, wie sie miteinander reden. Ist halt vielleicht dann auch nochmal ganz interessant, da vielleicht ein bisschen nonverbal mit dabei zu sein. Wir freuen uns auf die nächsten Themen und ich wünsche euch erstmal einen sehr, sehr erfolgreichen Business Day. Danke euch, bis dahin. Tschüss.